Nun, ich habe das schon erwähnt. Ich will am heutigen Sonntag so ein wenig nach dem Kirchenkalender mich richten in unserer Predigt, so deshalb wir denken heute nicht oder studieren nicht das Buch des Propheten Sacharja, sondern wir wollen heute über einen sehr bedeutenden Tag, einen sehr bedeutenden Fest nachdenken für die Christenheit, und das ist die Himmelfahrt Jesu. Und das Interessante ist, dass ich habe einige Kalender bei mir hängen im Büro hier in der Gemeinde und auch zu Hause, und in keinem dieser Kalender ist das verzeichnet. Und ich bin mir sicher, die meisten von uns haben das auch nicht mitbekommen. Es ist ein ganz normaler Tag, Arbeitstag, und es ist nicht so einfach, ja, sich dessen bewusst zu sein, eigentlich, was, ob das ein wichtiger Tag ist für die Gemeinde oder für die Christenheit. Nun ja, es ist interessant, aber in Deutschland ist es noch so, dass Christi Himmelfahrt in allen Bundesländern noch gefeiert wird. Es ist ein gesetzlicher Feiertag, das heißt, vielleicht sind nur die Apotheken auf und die Ärzte, aber die meisten haben frei. Allerdings ist aus diesem bedeutenden christlichen Feiertag ein Vatertag geworden. Und wie das passiert ist, das weiß ich auch nicht. Aber ich kann, denke ich, schon mir vorstellen, was der Hintergrund des Ganzen ist, weil in Deutschland man sich von dem christlichen Erben mehr und mehr entfernt, ja, und diese Dinge einfach nicht mehr gedenkt. Aber interessant war es für mich, noch einmal zu lesen, dass in allen Bundesländern, wisst ihr, wie viele das sind? 16. Ich musste auch nachschauen. Ja, dieser Feiertag gefeiert wird, aber eben als Vatertag. Wie auch immer. Lasst uns gemeinsam den Text lesen. Und ich lese den Text, eine Bibelstelle habe ich schon gelesen aus Apostelgeschichte 1. Ich lese uns aus Lukas 24, die Verse 50 bis 53. Und dieser Text dient uns als Predigttext für das, was wir heute gemeinsam uns danach überlegen werden, im Zusammenhang eben der Himmelfahrt Jesu Christi. Wir lesen hier Lukas 24, Vers 50, und er, Jesus, führte sie aber hinaus, Jünger, bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten nach Jerusalem zurück. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann unterstreicht das, wie sie nach Jerusalem zurückgekehrt sind. Es steht geschrieben, mit großer Freude. Mit großer Freude. Und waren alle Zeit im Tempel, priesen und lobten Gott. Und dann steht ein Amen als letztes Wort dieses Evangeliumsberichts. Auch interessant, ich habe mal nachgeguckt, und zwar hat eine katholische Nachrichtenagentur in Deutschland eine Umfrage dieses Jahr gemacht, ob die Deutschen vertraut sind mit Himmelfahrt, was sie darüber wissen und so weiter und so weiter. Und sie haben festgestellt, dass 47% der Deutschen mit Himmelfahrt überhaupt gar nichts anfangen können. Die meisten davon sind junge Leute. Mit der älteren Generation ist das noch anders. Ja, sie konnten das schon eher platzieren, was Himmelfahrt Jesu heißt, was es bedeutet, wo es zu finden ist und so weiter und so weiter. Nun, die Himmelfahrt Jesu Christi. Sie geschah 40 Tage nach der Auferstehung des Herrn Jesus. Und diese Zahl 40 ist auch nicht einfach so da oder zufällig, sondern sie ist zwar, die Zahl 40 hat eine bestimmte Bedeutung in der Heiligen Schrift. Sie wird 164 Mal in der Bibel erwähnt und sie steht für Vorbereitung und Prüfung. Die Zahl 40 steht für Vorbereitung und Prüfung. Und wenn wir uns das einmal überlegen, aha, 40 Tage hat Jesus seine Jünger vorbereitet auf das, was nach seinem Abscheiden passieren wird. Er hat sie besonders im Zusammenhang des Reiches Gottes unterrichtet. Und dann sehen wir, das ist, wie die Zahl 40 eben in diesen Zusammenhang passt. Ich lese uns noch einmal Apostelgeschichte 1, Vers 3. Es steht geschrieben, während 40 Tagen erschien er ihnen, den Jüngern, immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes. So, er besprach mit ihnen nicht das, was, wie man Kartoffeln zubereitet oder Tomaten pflanzt oder was immer, sondern er besprach mit ihnen über das Reich Gottes. Er unterrichtete sie. So 40 Tage der intensiven Lehre, es ist Zeit der Vorbereitung für die Jünger gewesen. So, und nach diesen 40 Tagen des Intensivunterrichts geht Jesus dann mit seinen Jüngern eben auf den Ölberg. Dort gibt er ihnen die Verheißung des Heiligen Geistes, den sie bald empfangen werden, 10 Tage später. Das wissen wir, auch das hat eine Bedeutung. Warum 10? Aber heute können wir das nicht ansprechen. Das werden wir vielleicht nächsten Sonntag, so der Herr will und wir leben. Und dann segnet Jesus sie noch einmal und dann wird er vor ihnen oder vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben. So, wir haben 2 Berichte, die davon sprechen. Lukas 24, das ist der, den ich uns gelesen habe. Und der andere Bericht, den finden wir in Apostelgeschichte 1, Verse 9 bis 11. Nun, man kann selbst sich einige Antworten zurechtlegen, warum wohl die Himmelfahrt so wichtig ist für die Nachfolger Jesu. Aber wir müssen das nicht. Wir schlagen die Bibel auf und die Bibel sagt uns, warum die Himmelfahrt so bedeutend ist für die Menschen Gottes, für die Nachfolger Jesu. Und ich möchte mit uns heute 3 dieser Antworten ansprechen oder näher beleuchten. Und die erste Antwort, auf die ich uns aufmerksam machen will, ist die, die wir selbst aus dem Mund des Herrn Jesus hören. Er sagte Folgendes in der Apostelgeschichte 16, Vers 7. Sprechend zu seinen Jüngern sagt er, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist interessant, dass Jesus das so betonen muss. Jesus hat immer die Wahrheit gesagt. Aber warum sagt er, oder betont er hier nochmal, das, was ich euch jetzt sage, das ist die reinste Wahrheit. Vielleicht, weil die Jünger es nicht so einfach begreifen konnten oder erfassen konnten, was Jesus jetzt ihnen sagt. So, was war es gewesen? Schaut einmal. Jesus sagt, es ist euch gut, dass ich hingehe. Das ist interessant. Er sagt, es ist eigentlich zum Vorteil für euch, dass ich weggehe. Und die Jünger saßen da und denken, unser Herr, Jesus, du gehst weg und das ist gut für uns. Deshalb musste Jesus das betonen. Ich sage euch die Wahrheit, so wird es sein. Warum? Und jetzt kommt die Erklärung. Denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und das ist das Gute. Ja, auch was Jesus unterstrichen haben will im Zusammenhang des Weggehens. Er sagt, ich werde euch den Tröster senden und das ist etwas Gutes. Ja? Die Antwort, diese erste Antwort des Herrn Jesu habe ich folgenderweise ausformuliert. Die Himmelfahrt Jesu ist notwendig gewesen, damit der Heilige Geist in die Welt kommen kann. Noch einmal. Die Himmelfahrt ist notwendig gewesen, damit der Heilige Geist in die Welt kommen kann. Das ist genau, wie Jesus das ausformuliert. Und die Jünger damals, als Jesus ihnen das sagte, noch, auch wenn ich ein Jünger gewesen wäre, ich hätte das nicht verstanden. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass mein Herr jetzt weggeht und ich praktisch hier in der Zeitlichkeit zurückbleibe und das ist etwas Gutes? Ich hätte das nicht verstanden können. Verstehen können. Ja, aber Jesus sagt, es ist gut für euch. Und er sagt, Jesus sagt, ich will den Heiligen Geist zu euch senden. Er wird es höchstpersönlich tun. Ja. Und genau nach 10 Tagen ist der Geist auch gekommen und die Jünger haben das dann erlebt in ihrem Leben, an ihrem eigenen Leib erlebt, was es bedeutet, dass der Heilige Geist kommt und sie erlebten, dass diese Verheißung des Herrn Jesu sich nun bewahrheitet hat und wie wunderbar das ist. Aber das Interessante ist auch, dass an dem, wie die Jünger dann reagierten, als Jesus tatsächlich weg war. Ja, wie wir haben das gerade gelesen in Lukas 24. Es ist interessant festzustellen, dass trotzdem, dass sie immer noch wahrscheinlich damit, wie sagt man, they struggled with it. Im Deutschen sagt man, die haben damit gekämpft. Ja, wie kann das sein? Dass als Jesus tatsächlich weggegangen ist, und deshalb sagte ich, unterstreiche das, große Freude. Sie gehen nach Jerusalem, Jesus ist weg, sie gehen nach Jerusalem und da steht mit großer Freude. So, was ist in den Jüngern passiert, dass sie nun, auch wenn der Heilige Geist ja noch nicht gekommen ist, trotzdem diese große Freude hatten und mit dieser Freude dann auch zurückgegangen sind nach Jerusalem. Sie jammerten nicht, sie weinten nicht, aber sie glaubten, sie vertrauten, dass das, was Jesus ihnen verheißen hat, ich werde euch den Heiligen Geist senden, sie haben vertraut, dass Jesus genau das auch tun wird. Und deshalb ist diese Freude nicht nur eine einfache Freude gewesen, sondern eine, das Wort, was hier gebraucht wird im Griechischen, ist mega. Mega ist das Vielfache von dem Normalen. Das Millionenfache von dem Normalen. So, diese Freude ist nicht nur eine, oh, ich freue mich, fertig, sondern es ist eine solche Freude, bei der wir anfangen zu tanzen. Ja, könnt ihr euch vorstellen? Oder wie Jump, ja, und wir singen. Könnt ihr mich vorstellen, singen? Also wenn ich anfange zu singen, dann wisst ihr, oh, der hat wirklich eine große Freude in sich, der weiß nicht, was er tut. Ja, fängt an zu singen. Ich habe mal nachgeguckt, das ist interessant, wenn man die Bibel einfach aufschlägt und schaut, was die Bibel sagt, über die große Freude, ist faszinierend. Öfters wird das erwähnt im ganzen Neuen Testament, aber in den Evangelien nur viermal. Viermal. Das erste Mal, wo es erwähnt wird, die große Freude, ist die Freude der Weisen aus dem Morgenland. Könnt ihr euch erinnern, warum sie sich gefreut haben? Als sie den Stern wieder gesehen haben. Dann kam eine große Freude über sie. Für eine kurze Zeit war er weg gewesen und dann erscheint der Stern wieder. Es ist übernatürlich, das ist ein Wunder, was Gott getan hat und sie freuen sich, die Weisen aus dem Morgenland. Auch eine geistliche Lektion, aber ich gehe jetzt darauf nicht ein. Zweitens, die große Freude wird erwähnt im Zusammenhang der zwei Marias, die im Grab Jesu Christi gewesen sind, sehen, dass der Leichnam weg ist und die Engel sagen ihnen, ja, oder ein Engel oder waren es zwei? Zwei, glaube ich, ja. Aber was auch immer. Er sagt ihnen, was passiert ist, dass Jesus auferstanden ist. Und aus dem Grab herauskommend sind diese zwei Marias erfüllt mit Furcht, steht geschrieben, und großer Freude. Gibt's auch. Ja? Drittens, wo wird diese große Freude noch einmal genannt? Ihr wisst das ganz genau, als der Engel den Hirten erscheint auf den Fluren von Bethlehem. Er sagt, siehe, ich verkündige euch große Freude. Noch einmal. Und viertes Mal hier, mit den Jüngern, die zurückgehen nach Jerusalem, als der Herr emporgehoben worden. Sie gehen zurück nach Jerusalem und sie freuen sich. Das muss uns richtig unter die Haut gehen. Ihr Lieben, wenn ihr jemanden liebt, Mutter, Vater, Freund, und ihr verabschiedet euch von ihm, nicht wissend, wann ihr ihn wiedersehen wird, habt ihr große Freude? Nein, ihr seid traurig. Ihr sagt, oh, das ist aber schade, dass wir uns wieder trennen müssen. So, was ist in den Jüngern passiert, dass die diese große Freude hatten? Ihr Lieben, sie haben verstanden, dass einmal, dass es für sie wirklich das Beste sein wird. Sie haben Jesus vertraut, seinem Wort vertraut und sie haben verstanden, dass es wirklich das Beste sein wird, dass nun der Heilige Geist kommt, der ein anderer Tröster ist. Oder in der Weise, in der Art und Weise, wie Jesus sie getröstet hat, wie Jesus ihr Beistand gewesen ist, wird der Heilige Geist das auch sein, aber in einer noch besseren Weise. So, es ist ein Prinzip, es ist ein geistliches Prinzip für uns, das wir hier erkennen. Und dieses Prinzip habe ich folgendermaßen für uns ausformuliert. Überlegt einmal. Je größer, je gefestigter unser Vertrauen an Jesus ist, desto größer wird auch unsere Freude sein. Wisst ihr warum? Weil wir jedem Buchstaben glauben werden, das Jesus ausspricht. Alles, was Jesus sagt, das wird uns so bewusst. Wir werden verstehen, es ist die reinste Wahrheit, nichts als die Wahrheit. All die Verheißungen, die Jesus gibt, ist überhaupt kein Problem für ihn, das zu erfüllen. Große Freude. Warum haben heute viele Christen keine Freude in ihrem Leben? Naja, das Leben ist nicht einfach. Oder? Das Leben ist nicht einfach. Da kommt eins, andere, gesundheitliche Dinge. Und manchmal ist es so, dass das Leben einem die Freude raubt. Und dann ist es schwer. Dann ist es schwer, wirklich, wie ich eben in dem Beispiel gebraucht habe, in den Himmel zu schauen. Ja? Aber wir schauen eigentlich nicht in den Himmel, wir schauen in das Wort Gottes. Aber indem wir in das Wort Gottes schauen, schauen wir in den Himmel, weil die Verheißungen, die uns hier gegeben werden, die werden uns hier gegeben, eigentlich die meisten Verheißungen sind für die Ewigkeit. Natürlich auch für hier. Aber keine der Verheißungen heißt, dass wir reich, dass wir gesund sein werden, dass uns immer gut gehen wird und dass wir vor allem bewahrt werden. Keine der Verheißungen sagt uns das. Manche gehen in diese Richtung, aber wir verstehen, weil wir das Leben des Herrn Jesu beobachten können, studieren können, weil wir das Leben des Apostel Paulus sehen können, was er erlebt hat, und wir verstehen, warum soll ich verschont werden als Nachfolger Jesu. Aber das soll uns nicht diese Freude rauben, als Menschen, die zu Jesus gehören, wissend, dass Jesus seine Verheißung, die er uns gibt, erfüllen wird. So, je größer, je gefestigter unser Vertrauen an Jesus ist, desto größer wird auch unsere Freude sein. Und das ist das Erste, was ich eben aus diesem Text heraus sehe und was ich euch mitgeben will. Zweitens, was ist die zweite Antwort? So, wir sagten, die Himmelfahrt Jesu war notwendig, damit der Heilige Geist kommt, und das ist etwas außergewöhnlich Gutes. Die zweite Antwort, die ich mit uns ansprechen will, ist diese Wahrheit, dass die Himmelfahrt Christi notwendig gewesen ist, damit Jesus seine Menschen dorthin bringt, wo er selbst ist. Hört nochmal genau hin. Damit Jesus seine Menschen dorthin bringt, wo er selbst ist. Johannes 12, Vers 26. Jesus sagt, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. In manchen Übersetzungen sagt, da werde ich ihn, den Diener, auch dahin bringen. Und wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. So, Jesus sagt zu den Seinen, also da, wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Da, wo ich bin, wo ist Jesus? Jesus ist im Himmel. Da wird auch mein Diener sein. Und ihr Lieben, deshalb will ich ein Diener Jesu sein. Nicht nur ein Mitläufer, nicht nur ein Namenschrist. Ich will ein Diener Jesus Christi sein, weil ich genau dort sein möchte, wo Jesus ist. Ihr Lieben, in dieser Aussage Jesu, da ist viel mehr drin, als was wir heute das überlegen können. Aber ich will das einmal für uns unterstreichen. Nur ein Diener Jesu wird in die ewige Herrlichkeit mit Jesus einziehen, den Worten Jesu nach. Heute ist das doch so. Wir singen das sogar in einem unserer Lieder. When we all get to heaven, what a glory it will be. Sehr vorsichtig müssen wir sein, ihr Lieben. Who is all? Wer ist alle? Wenn wir alle in den Himmel gehen. Wir gehen nicht alle in den Himmel. Das ist nicht, was das Wort sagt. Was sagt Jesus Christus? Jesus sagt, der Weg ist schmal. Und wenige sind hier auf dem Weg. Wir denken, oh, die Christenheit, ja, das sind alle, die zur Gemeinde gehen. Nein, das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Heute glauben viele Christen allerhand unbiblisches Zeug. Sie glauben, sie kommen in den Himmel. Manche sagen, ich bin ein Mennonit. Automatisch komme ich in den Himmel. Woher haben die das? Andere sagen, ich bin Katholik. Ich komme automatisch in den Himmel. Andere sagen, naja, ich tue viel Gutes, viel mehr als Schlechtes, also komme ich in den Himmel. Andere sagen, oh, ich rede in Zungen, deshalb komme ich in den Himmel. Jesus selbst sagt, dass er solche zu sich nimmt, der im Glauben, an ihn glaubend dient. Ja? Und diese Menschen glauben also nicht nur, dass Jesus Christus von Nazareth der Sohn Gottes ist, der Messias ist, der Erlöser ist. Sie dienen so gut, wie sie können. Und das habt ihr getan, die meisten von euch. Ja, manche spielen Klavier, manche singen, manche laden Menschen ein, manche dienen in der Küche, so wie wir können. Nicht jeder kann predigen. Aber ist der dienende Glaube an Jesus wichtig? Boah, das haben wir eben gelesen. Das haben wir eben gehört aus dem Munde Jesu. Und wenn wir Jakobus gemeinsam studieren, dann sehen wir, wie bedeutend der dienende, der wirkende Glaube wirklich ist. So, die Himmelfahrt Jesu. War sie notwendig? Wir sagen natürlich. Warum? Damit der Heilige Geist in die Welt kommt. Zweitens, damit Jesus uns dorthin bringt, wo er selbst ist. Und die dritte Antwort habe ich folgendermaßen ausformuliert. Die Himmelfahrt Jesu war notwendig, damit Christus zum Herrn und Heiland erhöht werde und damit er seinen Dienst als Hohepriester beginnen kann. Das hört sich alles so ein bisschen, ja, damit können wir nicht allzu viel anfangen. Ich werde das versuchen zu erklären, wie bedeutend das ist. Die meisten wissen doch darum, ja, und das ist wirklich die Realität, in der wir heute stehen, als Menschen, die zu Jesus gehören. Wir wissen, dass Jesus Christus unser Hohepriester ist, der uns vor dem Vater, himmlischen Vater, vertritt. Aber schaut einmal, wir lesen in der Heiligen Schrift Folgendes. Zum Beispiel, Apostelgeschichte 2,33 lesen wir Folgendes. Ich möchte das biblisch einmal unterstreichen, was ich eben angedeutet habe. Apostelgeschichte 2,33 wird gesagt, da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist, ja, Jesus durch die rechte Hand Gottes und auch zur rechten Hand Gottes erhöht, Philipper 2, Vers 9, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Apostelgeschichte 5,30-32, diesen hat Gott zum Anführer und Retter zu seiner Rechten erhöht. So, wann ist diese Erhöhung, wann ist das alles geschehen? Naja, wir wissen das. Wir sprechen heute drüber. Es ist nach der Himmelfahrt passiert. Was meint es aber, dass Gott, der Vater, Christus erhöht hat? Also nicht nur im wortwörtlichen Sinne, sondern hier geht es auch um eine besondere Ehrung, ja, Jesu Christi. So wie, wann oder was meint es aber, dass Gott der Vater Christus erhöht hat? Was meint es, dass Gott der Vater Christus besonders ehrt, ihn diese besondere Ehrung zuteilkommen lässt? Wir können nicht viel zu dem Wie des Ganzen sagen, zu der Erhöhung. Wie das passiert ist, wir lesen das, was die Jünger erlebt haben, wir verstehen das, wir sehen das, aber was im Himmel abgelaufen ist, das wissen wir nicht, weil uns nicht allzu viel dazu gesagt wird. Wir können uns vorstellen, dass wenn die Engel gejubelt haben, als Gott die Welt geschaffen hat, Hiob sagt das, oder in Hiob finden wir das, wenn die Engel jubeln, wenn ein Sünder Buße tut, da können wir uns auch vorstellen, dass wenn der Sieger von Golgatha, Jesus Christus, in den Himmel eingezogen ist, dass die ganze himmlische Welt gejubelt hat. Aber wie gesagt, wir wissen das nicht. Das wird uns nicht gesagt, wir können uns das nur vorstellen. Aber wir können etwas zu dem Zweck dieser Erhöhung, wir können zu dem Zweck dieser besonderen Ehrung Jesu etwas sagen, weil die Schrift darüber spricht. Und ich lese uns einmal aus Epheser 1, 22 und der Vers 23. Wir lesen, und alles hat er unter seine Füße getan. Also Gott, der Vater, tut alles unter die Füße Jesu. Und er hat ihn, Jesus, gesetzt, der Gemeinde zum Haupt. Über alles. Welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. So, was sagt die Schrift hier? In seiner Erhöhung wurde Jesus Christus zum Haupt der Gemeinde gesetzt. Ihr Lieben, Jesus war das nicht immer. Das wissen wir. Sondern er wurde das erst nach seiner Erhöhung. Nun, die Gemeinde gab es im Alten Bund nicht. Im Alten Testament lesen wir nichts von der Gemeinde. Sie wird angedeutet hier und da, aber wir lesen nichts davon. So, das stimmt also, hier nach Pfingsten fängt, oder während des Pfingsten fängt etwas Neues an, eine neue Ordnung im Haushalt Gottes. Und von diesem Neuen, des Haushaltes Gottes, ist Jesus das Haupt. Die wichtigste Person, die wichtigste Realität. Und das ist die besondere Ehrung. So, wie wichtig ist das Haupt für ein Leib? Wir brauchen keine Chirurgen zu sein, wir brauchen keine Ärzte zu sein. Wir wissen, ein Mensch ohne einen Kopf kann nicht lange leben. Ja? Wir können auf den Finger verzichten, manchmal vielleicht sogar auf eine Niere, aber ohne Kopf, ohne das Haupt können wir nicht leben. Ja? Das ist eine besondere Ehrung für den Herrn Jesus Christus. Wir lesen weiter, Epheser 4, Verse 8, 10 und 11. Christus ist aufgefahren zur Höhe. Wann ist das passiert? Ah, okay. Um den Menschen Gaben zu geben. Wozu? Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Und das ist auch richtig und wichtig, was wir hier lesen. Jesus ist es, der Gnadengaben seinen Menschen gibt, die notwendig sind zum Bau der Gemeinde. Ist das wichtig? Natürlich ist das wichtig. Wir müssen diese Gaben haben. Wir müssen sie haben, damit die Gemeinde sich baut. Ja, erst nach der Himmelfahrt, so wie die Schrift das sagt, war das möglich gewesen. Und deshalb verstehen wir Jesu Worte sehr gut, wenn er sagt, es ist gut für euch, dass ich hingehe, dass ich weggehe. Aber die Schrift sagt noch mehr, hinweisend eben auch auf das hohe priesterliche Amt des Herrn Jesus, dass Jesus erst nach der Himmelfahrt angetreten ist. Er war das vorher nicht. Nun, wenn wir etwas vertraut sind mit dem Alten Testament, dann wissen wir, wie bedeutend das hohe priesterliche Amt im Alten Testament gewesen ist. Und dass dieses hohe priesterliche Amt im Alten Testament, das einer Familie vorbehalten war, auf Jesus hinweist, vorschattet. Ja? Und jetzt lesen wir Folgendes. Hebräer 4, Verse 14 und 16. Meine Tochter unterwegs zur Gemeinde. Hebräer 4, 14 und 16. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, stellt euch vor, das haben wir. Wir sagen, was haben wir mit Hohepriester zu tun? Ja, die Schrift sagt es uns. Wir haben einen Hohepriester. Ist er wichtig für unser Leben? Absolut. Der die Himmel durchschritten hat. Steht das bei euch auch so? Der die Himmel, Mehrzahl, durchschritten hat. Übrigens im Talmud, ihr wisst alle, was ein Talmud ist, Talmud, das ist ein zentraler Text des Judentums, der Rabbiner im Judentum, die sagen, dass es 7 Himmel gibt. Unsere Heilige Schrift sagt, dass es 3 Himmel gibt. Ja? So, Jesus hat die Himmel durchschritten, Hinweis auf die Himmelfahrt Jesu. So lasst uns nun festhalten an diesem Bekenntnis, dass es geschehen ist. Und dann Vers 16 wird gesagt, und lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. So, wir lesen das und so, naja, wo treten wir denn eigentlich vor einem Thron? Ja, was meint das Wort Gottes? So, hier wird von einer geistlichen Realität gesprochen, die tatsächlich stattfindet, wenn wir beten. Das ist, wo wir vor den Thron der Gnade treten. Und wann finden wir die Barmherzigkeit, dass der Heilige Vater unsere Gebete hört und nach seinem Willen erhöht? nur aufgrund dessen, weil Jesus als Hohepriester uns vertritt. Der wichtige Dienst des Hohepriesters, unseres Hohepriesters vor dem himmlischen Vater. Und dann lesen wir in Hebräer 9, Vers 15 folgendes. Darum ist er auch, Jesus, der Mittler eines neuen Bundes geworden. Ja? Da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen aufgrund der Sünde, die Berufenen das verheißene ewige Leben und die Berufenen das verheißene ewige Leben empfangen. So, das Amt des Hohepriesters, wie gesagt, sehr, sehr wichtig im Alten Testament und ist eigentlich ein Vorschatten auf das gewesen, was das Amt Jesu Christi unter anderem jetzt auch ist im Himmel. Er ist unser Hohepriester. Und wenn wir die Heilige Schrift lesen, gerade Hebräer 8 bis Hebräer 10, dann sehen wir, dass wir, ihr Lieben, wie jeden Sonntag feiern wir einen neuen Bund. Erinnern wir uns, dass wir in einem neuen Bund stehen. Und die Schrift sagt uns, wenn es einen neuen Bund gibt, bedeutet es, dass wir einen neuen Hohepriester auch haben müssen. Und weil dieser neue Bund vollkommen ist, bedeutet das, der Hohepriester was? Vollkommen ist. Hebräer weist uns Schritt für Schritt darauf hin, oder weist uns Schritt für Schritt darauf hin, wie bedeutend es ist, dieser Dienst des Herrn Jesu als Hohepriester. Wunderbar. Und das ist alles, ihr Lieben, warum diese Realitäten, die wir gemeinsam jetzt angesprochen haben, unter anderem die Realität, dass Jesus Christus als Hohepriester gerade jetzt, gerade in diesem Moment uns vor dem Vater, für uns vor dem Vater vertritt. Das ist passiert, diese Realitäten sind Wahrheit aufgrund der Himmelfahrt Jesu Christi. Und wir denken, Mensch, das habe ich noch nie so überlegt, ja, ja. Das sind alles Realitäten, auf die uns das Wort Gottes hinweist, die absolut bedeutend sind. Ohne die Himmelfahrt Jesu Christi gäbe es sie nicht. So, das ist es, warum wir als Gemeinde des Herrn Jesu, als Menschen, die zu Jesus gehören, die Jesus anhangen, die Jesus lieben, das, warum für uns dieser Tag so besonders ist, so wichtig ist. Und in dieser schlichten Predigt heute Morgen habe ich versucht, unsere Blicke eben auf die Bedeutung der Himmelfahrt noch einmal zu schärfen. Und nicht nur auf die Bedeutung der Himmelfahrt, sondern unter anderem natürlich auf die Bedeutung unseres wunderbaren Herrn und Heilandes Jesus Christus, der für uns alle diese Dinge vollbracht hat, gebracht hat. So, und ihr Lieben, was sehen wir denn, wenn unsere Blicke geschärft sind auf Jesus Christus? Wir sehen diese überragende Herrlichkeit, Gewaltigkeit unseres Herrn. Genauso, als ich am Freitag aus dem Auto ausgestiegen bin und eigentlich nichts erwartet habe mit meinen Gedanken woanders war und ich schaue in den Himmel und ich denke, was ist das? Welch eine Herrlichkeit ist das? Die Farben, das Licht, das habe ich in meinem Leben noch nicht so erlebt und gesehen. Und genau das ist es mit Jesus. Das ist genau, was wir sehen sollen, erkennen sollen, erfassen sollen, wenn wir Jesus Christus betrachten. Er ist überragender, der überragende überhaupt, der herrliche, der fantastische Herr. Und er ist unser Heiland, wenn wir unser Leben ihm im Buße anvertraut haben. Ein Sprecher in einer der Konferenzen, die ich schon länger her besucht habe, er schloss eben seinen Vortrag mit folgenden Worten ab, werde ich nie vergessen. Er sagte, und vorher hat er über Jesus gesprochen, die Bedeutung Jesu Christi für uns als seine Menschen. Er sagt, es kommt der Tag, an dem Karl Marx sich vor Christus beugen wird und dieses Bekenntnis aussprechen wird, Christus ist der Herr. Es kommt der Tag, an dem Lenin und Stalin und auch Adolf Hitler auf ihren Knien dieses bekennen werden, Christus ist der Herr. Und er sagte folgendes, es wird ihnen nicht viel nutzen. So, wenn dieser Tag endlich da ist, und dieses Bekenntnis von allen, die unter dem Himmel sind, die auf der Erde je gelebt haben, ausgesprochen wird, Christus ist der Herr. Wo wirst du sein und dieses Bekenntnis aussprechen? Wo wirst du sein? Nun, wenn wir wiedergeborene Menschen sind, dann werden wir an diesem Tag, an dem sich alle Knie im Himmel und auch auf der Erde vor Jesus Christus beugen, dann werden wir an diesem Tag an der Stelle Jesu Christi sein und diese Realität noch einmal mit Freude bekennen: Christus ist unser Herr. Wir können das jetzt schon. Wir können das jetzt schon. Und ihr Lieben, ich freue mich darauf, dass ich diese Realität wahrnehmen kann, verstehen kann und heute schon meine Knie vor Jesus beugen kann und bekennen kann: Christus ist der Herr. Aber zeigt sich das in meinem Leben? Das ist eine andere Sache. Und das ist auch wichtig. Christus ist der Herr. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen.